Kiezmenschen, der Podcast zur Serie der Hamburger Morgenpost. Unterstützt werden wir von kultkieztouren.de. Kultkieztouren will mit uns auch die Geschichten der Menschen erzählen, die St. Pauli ausmachen, aber in der Öffentlichkeit zu kurz kommen. Viele der Guides sind übrigens auch Kiezmenschen und waren schon selbst bei uns im Podcast zu Gast. Wer genau, findet ihr auf kultkieztouren.de/kiezmenschen.
Hallo, ich bin Dieke Wollenberg und treffe heute mit meinem Kollegen Magnus Röhr, Dennis Schmidt, seit fast 30 Jahren auf dem Kiez als Türsteher, Bordellwirtschafter und heute Security-Chef der Olivia-Jones-Familie. Moin, Dennis.
Hallo, Wiebe. Hallo, Marius.
Schön, dass wir hier sein können. 30 Jahre Kiez, oh Mann. Hart. Ganz schön lange Zeit. Ja. Dich kriegt hier nichts weg?
Nee, tatsächlich nicht. Irgendwie nicht. Doch manchmal ist man noch mal froh, wenn man mal einen Tag, zwei Tage Pause hat, Aber ansonsten bin ich gerne hier tatsächlich auch.
Was macht den Kiez für dich so besonders?
Das Bunte, die Vielfalt, die Menschen, die Leute, einfach alles.
Also, du bist ja immer dann hier auf dem Kiez, wenn ich eigentlich nur noch weg will. Wenn die Partyhorn kommen und es echt eng wird und anstrengend und dann suche ich wirklich das Weite. Wie hältst du das aus, hier dann mit diesem ganzen wirklich völlig überdrehten jungen Partyvolk?
Nicht nur jung, auch alte, aber ich nenne das immer betriebliche Übung. Das ist einfach so, das brennt sich einfach so rein. Wenn du so 29, 30 Jahre hier rumrockst, dann ist das einfach so. Dann gehört das einfach auch mit dazu. Und ich bin ja ehrlich, wenn ich dann mal im Urlaub bin und wiederkomme, dann bin ich auch froh, wieder hier zu sein, so ein bisschen. Sehen mich aber auch ab und zu noch mal wieder wegzukommen, so. Und es gibt immer mal so Tage, wo ich dann überhaupt keine Lust habe. Aber wenn ich dann hier bin, dann macht das wieder Spaß, tatsächlich.
Also streng dich nicht an.
Nee, vielleicht, weil ich auch nicht mehr aktiv jeden Tag an der Tür stehe, sondern tatsächlich, wie du schon sagst, Sicherheitschef. Ich mache überwiegend die Koordination der ganzen Security-Mitarbeiter, die wir hier bei Olivia Jones haben, bin mit dem Management immer ein bisschen im Kontakt, wenn es darum geht, wenn Olivia irgendwo hin muss, gibt es da irgendwie eine Begleitung oder nicht und ja, das sind so meine Aufgaben. Koordinierung von so knapp 20 Tourbegleitern für die ganzen Kids-Touren, die wir haben. Genau.
Aber du hast ja lange Zeit wirklich Tür gemacht und warst mit diesen Partyvolk immer zusammen, ja, bei der Arbeit. Welche Gäste waren da für dich die herausforderndsten, die anstrengendsten?
Oh, das kann man, glaube ich, gar nicht pauschalisieren. Also ich würde es auf jeden Fall nicht pauschalisieren wollen. Über diese knapp 30 Jahre habe ich natürlich mir irgendwie was angeeignet, so eine Menschenkenntnis. Du siehst Leute, man fokussiert die ja schon vom Weiten, wenn die auf einen zukommen. Und dann merkst du schon, der ist was für ein Laden, der nicht. Dann siehst du Gruppen, wo du schon weißt, nee, die definitiv nicht, weil die schon zu angetrunken sind. Ich meine, wir wollen ja hier Geld verdienen mit Getränkeverkauf. Die sollen ja Alkohol trinken, die sollen ja lustig sein. Also die Leute dürfen natürlich auch antialkoholische Getränke trinken, aber damit verdienen wir halt unser Geld hier, ne? Und trotzdem muss man so den gewissen Grad finden und Leuten auch sagen zu können, für euch wäre das hier heute nichts mehr, weil zu angetrunken, vielleicht auch ja, eine falsche Aura oder sonstige Sachen.
Sagst du den Leuten das an der Tür, für euch wird das nichts mehr, weil, oder sagst du nur, für euch wird das nichts mehr?
Kommt drauf an, wie die Laune ist, ne? Aber grundsätzlich versuche ich den Leuten tatsächlich mit Respekt entgegenzugehen, ja, denen auch vernünftig zu erklären, warum ich sie nicht reinlasse. Also was nehme ich an denen wahr, was mich dazu veranlasst, sie nicht reinzulassen, ne? Bei einem angetrunkenen Gast oder alkoholisierten Gast, ganz einfach, so meistens so schwankender Gang, leihende Aussprache, vielleicht sogar ein aggressives Auftreten, so dann erkläre ich ihm das.
Du bist zu voll.
Ja, genau, also ich sag dem schon so, Mensch, also erstmal meine, also ich hab's ja eben gerade schon gesagt, du visualisierst hier erstmal, ne? Also du siehst die Leute kommen, dann haben die meistens einen schwankenden Gang. Das ist ein Indiz, das ist noch nicht das Zeichen, dass sie vielleicht zu angetrunken sind. Kann auch sein, dass der vielleicht was mit der Hüfte hat oder kaputtes Knie, ich weiß das nicht. Dann sprichst du den erstmal an, ne? Mit einem netten guten Abend, so gehst erstmal ins Gespräch und dann merkst du relativ schnell, ob die zu angetrunken sind oder nicht. Oder ob die sich reflektieren können, ne? Wenn ich die Leute frage, und schon viel getrunken. Und wenn ich dann einen hab, der sagt, naja, so da du, ich bin hier auf dem Kiez, wir waren schon auf dem Dom, ne? Und da gab es ein paar Getränke und hab auch zwischendurch was gegessen, jetzt sind wir hier und ja, ich bin gut angeheitert und so, das merke ich. So, und dann, wenn das für mich okay ist, also wenn der sich noch wirklich reflektieren kann, dann kriegt er von mir den was vielleicht zwischendurch mal vielleicht was anderes als Alkohol zu trinken, vielleicht mal Wasser oder sonstige Sachen. Aber grundsätzlich darf der dann in den Laden rein. Kann der sich nicht reflektieren, leiht er mich an, also ich habe gar nichts getrunken, dann lasse ich auch nicht mit mir reden, dann ist er vorbei. Und dann kann er sich nicht mehr reflektieren und hat auch dann bei uns keinen Einlass.
Dann muss nämlich der Nächste im Laden dann den Mageninhalt wegmachen, oder?
Ja, oder...
Oder es gibt Stress?
Ja, Stress und dann vielleicht auch ungewollt. Ne? Also, ich will der Person nicht sagen, nur weil sie angetrunken ist, macht sie Stress im Laden. Aber wenn du angetrunken bist, hast du dich manchmal nicht so unter Kontrolle. Trittst jemanden aus Versehen auf den Fuß. Hier, die Olivia Jones, war ein relativ kleiner Laden, ich sag mal so Wohnzimmergröße, ne? Und dann sehen wir da trotzdem 5000 Personen drin. Nein, so viele natürlich nicht, aber mit 120 Leuten ist der Laden brechend voll. So, und wenn dann einer zu betrunken ist und die Leute auf die Füße rumtrampelt oder sich nicht mehr koordinieren kann, dann entsteht Stress. Und das macht er wahrscheinlich nicht mal mit Absicht. Das kann aber dann zu Stress führen.
Ja, klar. Gibt's häufiger mal Stress?
Im Laden bei uns tatsächlich behaupte ich nicht. Also, wenn ich gearbeitet habe, äußerst selten, weil wir an der Tür schon tatsächlich gut selektieren. Es gibt immer mal drin so ein paar Auseinandersetzungen und dann holt man die Kontrahenten raus und fragt, ob jetzt alles gut ist, wenn wir einmal drüber gesprochen haben. Meistens sind das Lappalien, ne? Meine Freundin angetanzt oder mein Getränk umgestoßen. So, das sind also wirklich Lappalien. Es ist selten, dass wir im Laden wirklich Stress haben. Der meiste Stress passiert, wenn überhaupt vor der Tür.
Und dann bei kann euch ich oder sagen, bei anderen?
Ja, auch bei anderen. Aber ich kann dir sagen, wenn ich mit einem Gast vor der Tür oder mit einem potenziellen Gaststress an der Tür habe, behaupte ich, habe ich einen schlechten Job gemacht. Das ist so meine Einstellung. Ne? Hat sich natürlich auch über die 30 Jahre so ein bisschen geändert. Ne? Früher war mir das auch egal, dann gab es eine Backpfeife. Was nicht heißt, dass es richtig war. Ja? Aber das ist meistens so, lieber haue ich einmal mehr, als wenn meine Mutter weint, dass ich ein dickes Gesicht habe. Ja? So, und mittlerweile ist es so, ich spreche die Leute an, ich rede nochmal mit denen. So wie es in den Wald reinschallt.
Ja. Erinnerst du irgendeine Situation, die dich so richtig genervt hat? Irgendwie Gäste, die
ja,
einfach nicht gehen wollten oder
tatsächlich
so?
Tatsächlich war das auf einem Pfingstsonntag, das werde ich nicht vergessen. Wir hatten supergeiles Wetter, wir hatten in der Bar keine Cola Light, Zero gab es ja glaube ich noch gar nicht. Wir hatten keine Cola Light und ich habe dann mit unserem Barchef gesprochen, ich sage, soll ich mal da hinten fragen? Ich sage, ich kenne den Barbetreiber da, der hat immer noch was da. Da bin ich da hingelaufen, habe dann irgendwie so 6-7 Flaschen Cola Light geholt. Bin zurück in den Laden, hab die dann unserem Barchef in die Hand gedrückt und hinter mir kam eine Kolonne, also so drei, für mich ersichtlich drei stark angetrunkene Leute mit Gläsern in der Hand, Getränken, wollten rein und ich habe gesagt, das wird nix, weil die schon so angetrunken waren tatsächlich. Ich habe wirklich nur gesagt, das wird nix. Der ist einfach weitergegangen, ist gegen meine flache Hand mit seiner Schulter gegen, hat dann mich angeguckt und auf Englisch nur gesagt, don't push me. Dann habe ich gesagt, okay, das tut mir leid. Ich habe dann auch auf Deutsch weitergeredet mit ihm. Also nicht die Blöße geben, mit meinem schlechten Englisch mit ihm zu sprechen. Ja, kann ja auch unangenehm sein, vor allem, wenn die mich nicht verstehen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du dann anfängst, mit denen auf Englisch zu sprechen, dann fangen sie mal weiter an zu reden. Und da hatte ich aber keinen Bock drauf. Deshalb habe ich gesagt, das wird nichts. Und da sagt er, don't push me. Ich sage, dann tut mir das leid, sorry, sage ich. Aber weiter auf Deutsch geredet, das wird nichts. Dann fing er wieder an, don't push me, also mehrfach hintereinander. Naja, und dann habe ich ihn halt gepusht, ne? So, und dann nahm das Spektakel seinen Lauf. Die sind zu dritt auf mich los. Was ich nicht gesehen habe, dass da noch eine vierte Person bei war, die rechts neben mir stand und mir dann direkt einen von der Seite ins Gesicht gehauen hat, so auf die Lippe. Ich habe so ein kleines Hämatom gehabt auf der Lippe. Zum Glück war noch ein Nachbartürsteher da. Das war schon um 18 Uhr, also war noch relativ früh am Abend. Das heißt, die anderen Türen waren noch gar nicht großartig besetzt. Aber der Kollege aus dem Nachbarladen, der ist dann mir zur Hilfe gekommen, wie einer von den Gästen mit einer abgebrochenen Flasche auf mich los ist. Ja, und dann haben wir uns gerade gemacht und dann sind die abgehauen. Und dann
gab es was zurück.
Ja, wir haben uns gewehrt. Ne? Die sind dann irgendwie weggelaufen. Wir waren zu zweit, die waren zu dritt. Zu viert waren die. Ich habe den vierten tatsächlich nicht erkannt so und dann sind die weggelaufen und ich habe gedacht, Mensch, die kennen sich hier nicht aus, die kommen wieder. Mittlerweile waren noch ein, zwei andere Türsteher dann da, die es mitgekriegt haben. So, ich bin da rein, musste mich erstmal begutachten. Ne? Man ist auch ein bisschen eitel als Türsteher, ne? Mit so einer kleinen Beule auf der Lippe siehst du auch scheiße aus in der Tür. Ging aber tatsächlich, war wirklich nur ein ganz kleines Hämatom direkt und 20 Minuten später sagt er an der Türsteher, sag mal, sind die das da hinten nicht? Und habe ich gedacht, ja, so, jetzt gibt's die Revanche. Und dann bin ich tatsächlich hinterhergelaufen und hab mich nochmal gerade gemacht.
Hast du nochmal?
Die haben ja angefangen mit dem Schlagen, ne? So, und dann.
Aber die waren ja schon weg.
Ja, aber ich habe auch wieder nur die drei erkannt, den vierten wieder nicht. Der kam tatsächlich wieder von der Seite und den habe ich mir aber später dann geschnappt und dann war auch gut, dann bin ich wieder gegangen und für mich war die Welt heile.
Ach hey.
Ja.
Also da musstest du nochmal für Ordnung sorgen, obwohl die schon weg waren.
Ja, das ist
aber die haben schon
länger her und tatsächlich, das war vielleicht das erste und letzte Mal, dass ich das so gemacht habe, weil eigentlich finde ich das total scheiße, ne? Hinter Leuten hinterher zu laufen, das war teuflisch im Moment. Aber in dem Moment habe ich mich tatsächlich, und das war auch ein Fehler, nicht unter Kontrolle gehabt, weil ich so sauer noch war auf diese Aktion, ja, dass ich so reagiert habe.
Das war das einzige Mal.
Ja. Also, dass ich so hinterhergelaufen bin, das meine ich sonst nicht. Ich bin ja nicht die Sportskanone, ne? Also.
Ich laufe generell nicht.
Richtig.
Laufen ist auch total doof.
Gehen, spazieren, alles gut, aber ja. Laufen, das kann mein Körper nicht. Da wehrt er sich strategisch gegen.
Ja, es ist aber, ich finde Laufen auch total ätzend. Macht man nicht. Aber die Situationen, die so wirklich dann handfest werden, sind ja relativ selten. Und ich glaube, ihr habt hier an der Tür meistens echt richtig Spaß, oder?
Wir haben hier Spaß, aber wirklich Spaß, ne? Also nicht Spaß, weil wir Leute irgendwie hauen, sondern Spaß, weil wir mit den Gästen kommunizieren. Dafür steht so ein Laden wie Olivia Jones, ne? Wir haben überwiegend Touristen, die herkommen. Wir sind ja nun auch oft in den Medien präsent, im Fernsehen. Und das ist ja nicht nur gespielt fürs Fernsehen. Ich bin tatsächlich so ein lustiger Kauz, ne? Also ich brauche das auch. Ich kann nicht den ganzen Abend, also habe ich früher gemacht, aber so jetzt den ganzen Abend stocksteif an der Tür stehen und ein fieses Gesicht ziehen. Finde die Gäste nicht toll, ja, so. Man muss natürlich immer den schmalen, das ist echt immer ein schmaler Grat, ne, den man finden muss. Einige Gäste übertreiben es dann auch gerne, ne? Wenn man schon lustig mit denen redet, dann kommen die raus, dann muss man denen aber auch irgendwann die Grenzen aufzeigen. Aber grundsätzlich will ich hier Spaß haben, ne, also ich veräppel die Leute ganz gerne, Mann. So ein ganz einfacher Spruch wie, denk bitte ran, hier mit den Hackenschuhen, wir haben neuen Linoleumboden drinne, bitte hier rechts die Hackenschuhe ins Schuhregal und dann sind die teilweise mal schon so leicht angetrunken, dass sie tatsächlich dann nochmal rauskommen, fragen, wo dieses Schuhregal ist. Ne? Oder wenn du den Leuten erklärst, wenn die fragen, dürfen wir rein? Ich sage, ja, aber ich sehe sehr vernünftig aus. Ich sage, im hinteren Bereich ist heute angemietet vom Swingerclub. Ich sage, wenn dann einer mit dem irrigierten Glied hier rumläuft, bitte einfach nur raufhauen, aber nichts machen, sonst müsst ihr zu uns kommen. Die sind eigentlich recht harmlos. Dann gucken die sehr verschreckt und dann sagt ihr immer, Mensch, das war ein Spaß, kommt gerne rein. Herzlich willkommen.
Ja, da wissen sie gleich, wo sie sind hier. Schön richtig. Auf dem Kiez mittendrin.
Wir sind bei Olivia Jones und da gehört Spaß und alles halt zum Programm.
Ja, und du kannst auch damit umgehen, mit diesen völlig überdrehten Leuten. So Junggesellenabschiede, das finde ich ja auch immer. Da wechsle ich echt, wenn die mir entgegenkommen. Ich wechsle die Straßenseite, ich kann das nicht ertragen.
Dadurch, dass ich ja der Herrscher an der Tür bin, dann kann ich dir sagen, müssen die mit mir klarkommen. Also, nein, natürlich hast du recht. Es gibt immer mal Situationen, wo du auch wirklich genervt bist von Leuten, weil die echt penetrant sind. Aber das hält sich in Grenzen. So, das kriegt man immer ganz gut. Wenn man dann noch einen zweiten Mann da hat, der dann nochmal mit an der Tür ist, dann wechselt man sich auch kurz ab. Ne? Man achtet ja aufeinander. Gerade wenn auch Leute in der, gerade so ein bisschen, wo man merkt, das heizt sich gerade auf, die Atmosphäre, ne? Wenn der andere Kollege mit einem Gast nicht, den Gast nicht reinlassen möchte und man merkt, das wäre gerade brenzlig, dann springt man rein und sagt, Mensch, lass mich mal mit dem reden, geh du mal zurück. So, und versucht deeskalieren zu wirken. Ne? Das klappt auch zu 98,9%. Immer geht's nicht, wenn die Leute zu angetrunken sind. Ich meine, selbst in Kliniken, wenn Leute alkoholisiert in die Klinik kommen, wird nicht mit denen gesprochen. Die werden erstmal zum Ausnüchtern geschickt, damit man dann vernünftig mit denen reden kann. Das heißt also, wir Türsteher hier vom Kiez haben jedes Mal so ein Klientel.
Ja, herrlich.
Oder oft, ne? Oft so ein Klientel.
Ich würde sagen, also. Traumjob. Für dich ja schon.
Ja, also ich sag mal so, früher habe ich es fürs Geld gemacht. Ja, weil ich echt über meine Verhältnisse gelebt habe, auch hoch verschuldet war und alles. Und mittlerweile habe ich da wirklich meinen Spaß dran gefunden, in einem Laden hier wie Olivia Jones. Ich, wenn mich heute einer fragen würde, würdest du dich vor irgendeinen Club stellen, ne, richtig mit Clubatmosphäre, würde ich jetzt nicht sofort ja sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Geld kannst du mich dann wahrscheinlich locken, so, aber ich würde nicht unbedingt gleich sagen, hier bin ich, mache ich, kein Problem.
Ja, weil wenn man sich hier so umhört, ist es ja auch so, dass die Leute von der Tür sagen, dass das deutlich härter geworden ist vor den Clubs und dass die Leute, also viele Leute, viele Gäste sehr jung sind, keinen Respekt haben, überhaupt nicht, auch durch Corona nochmal ganz schlimm verschärft, weil sie überhaupt nicht feierresozialisiert sind, weil sie gar nicht wissen, wie feiern geht und wie man sich anständig benimmt. Und deswegen gibt es große Probleme an der Tür.
Das
und
ist richtig.
Zuletzt starb ja auch jetzt sogar ein Türsteher, also der Lars vom Elbschlosskeller, durch eine Attacke. Empfindest du das auch so, dass das aggressiver geworden ist?
Das kann ich nicht beurteilen, ob das jetzt wirklich durch die Attacke gekommen ist. Also auf jeden Fall sagt man ja, dass es anscheinend dadurch gekommen sein soll. Ob es wirklich ist, weiß ich nicht. Ich finde es auch traurig, dass man als Türsteher angegriffen werden, ne? Wenn man also das hört, dass jemand mit einem Metalleimer von hinten, also mit einem Metallaschamm von hinten erschlagen wird, sage ich mal, und ich daraufhin in ein Krankenhaus muss, finde ich das schon sehr brutal tatsächlich. Ich glaube, nichts rechtfertigt das, dass man gegen andere Leute so vorgehen muss. Genauso, wenn man eine Flasche an den Kopf kriegt oder mit einer kaputten Flasche angegriffen wird, das rechtfertigt das nicht. Wenn man in einen Laden nicht reingelassen wird oder ich weiß ja nicht, was da vielleicht doch vorgekommen ist, keine Ahnung. Ich finde es sehr traurig. Bin froh, dass mir sowas in der Folge noch nicht passiert ist, also dass ich dann so heimtückisch angegriffen wurde. Also ja, sicherlich sind mal Dosen und Flaschen geflogen, das schon alles erlebt. Aber so aus kürzester Entfernung, also so ein Metallding, so wie mir das geschildert wurde, auf den Kopf zu kriegen, ist nicht schön. Und das macht man einfach nicht. Aber es gibt Leute, die sind einfach so enthemmt und ich...
Hat sich das denn verändert? Ist es aggressiver geworden? Also es berichten viele Türsteher.
Ich weiß gar nicht, wie ich das vernünftig sagen soll. Ja, zu Teilen glaube ich auch, dass es aggressiver geworden ist. Ich glaube aber auch, das hat was mit der Digitalisierung zu tun. Also, man redet immer, es ist immer so viel. Wenn ich mit meinen Touren hier über den Kiez gehe, haben wir nicht überall Stress. Dann siehst du nicht Leute, die sich schlagen, durchgängig. Oder gesagt wird, oh, die bösen Rogger, die bösen Zuhälter, die weiß ich nicht, wer alles und die hier überall Stress. Das ist ja gar nicht so. Ja, es ist so, da, wo viele Menschen feiern und ich weiß nicht, guck dir Reportage vom Oktoberfest an. Es sind nur eine böse Kiez. Oder wenn hier in, wie heißen das hier oben, Richtung Stade raus, Kirch, ist ja auch immer, ich glaube auch zum Pfingsten hin, so ein riesengroßes Fest, wo sie den ganzen Ortskern sperren. Und da ist auch Schlägereien an der Tagesordnung. Da, wo viele Leute aufeinandertreffen und viel Alkohol fließt und wahrscheinlich auch Drogen konsumiert werden, wirst du einfach viele Konflikte haben. So, wie sie ausgetragen werden, das ist nochmal was anderes. Also diese Hemmschwelle ist einfach so weit zurückgegangen. Und was ich noch viel schlimmer finde, ist auch die Hemmschwelle gegen die Beamten der Polizei oder sogar, dass Rettungskräfte angegriffen werden. Da habe ich überhaupt kein Verständnis für, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, wie sowas passieren kann, wie sowas sein kann. Also, nee. Wenn die Polizei kommt, dann ist Schluss, dann, das ist der Ordnungshüter. Ja, da muss er irgendwann mal gut sein. Aber die Leute, die haben sie ja gar nicht mehr im Griff, die gehen ja auf die Polizisten los.
Hat sich das verändert seit Corona?
Seit Corona? Boah, ich glaube, das war auch schon vor Corona so. Also seit Corona, das kann ich gar nicht so wirklich beurteilen irgendwie. Ich würde nicht sagen, dass sich das großartig verändert hat. Es ist mit der Zeit peu à peu und das war auch schon vor Corona so. Ja, ich behaupte, während Corona ist das so gewesen, wie wir diese Alkoholverbote hier hatten, ne? Also nur bis 22 Uhr und sowas. Ja, da hat man gedacht, damit entzerrt man das. Nee, die haben einfach früher angefangen zu saufen, die Leute. Die waren halt schon um 14 Uhr betrunken und sind dann hier rumgelaufen und haben Stress gemacht.
Okay. Hat denn der Tod von dem Lars irgendwie, weißt du das, ob das was in der Szene verändert hat, in der Türsteher-Szene? Tauscht man sich da untereinander aus oder so? Oder?
Den Austausch hatte ich jetzt nicht. Also jetzt generell wegen Lars, man hat natürlich drüber gesprochen. Ich hoffe einfach, dass alle, so wie ich, auch vorsichtiger sind, ne? Also nicht blind links in eine Schlägerei reinlaufen, sich dazwischen schmeißen, auch als Türsteher nicht. Also gerade wenn sich Gäste auf der Straße in den Haaren haben und, oder nicht Gäste, also irgendwelche Passanten auf der Straße sich, auf der großen Freiheit sich in den Haaren haben, kann ich immer nur warnen, da gleich reinzulaufen. Ja, ich behaupte, das ist russisch Roulette mit 100%. Wenn du nicht weißt, wer sich da in der Haare hat und wie viele Leute dazugehören, kann ich immer nur sagen, das ist keine Zivilcourage, sondern das ist russisch Roulette mit 100%. Ja, da reinzulaufen, Situation sondieren, gucken, dann lieber Handy raus, Polizei rufen. Ja, wenn dann wirklich, wie heißt das so gut, wirklich die Person in Gefahr ist, dann ist das eine andere Geschichte, da muss man auch gucken, aber sich selber in Gefahr zu bringen, ist immer der größte Fehler. Und das weißt du halt nicht, wenn sich da zwei oder drei Leute prügeln, weißt du nicht, wer gehört dazu, das siehst du in der Menge nicht. Ab Freitag 22, 23 Uhr ist die große Freiheit brechend voll. Ja, also hier kommen kaum Gäste durch. Dadurch, dass wir auch noch die Außengastronomie haben, wird die Straße noch enger gemacht. Und es gibt mitunter Nadelöhre. Und dann reicht das Anrempeln und schon kriegen sich die Leute in die Haare. Oder rennen andere Leute hinterher, weil die sich im Club irgendwie schon gegenseitig angeheizt haben. Oder.
Ja. Was ist das größte Problem, was der Kiez hat? Was meinst du?
Das größte Problem, was der Kiez hat?
Oder das größte Problem an der Tür?
Dass die Leute nicht wissen, wann Stopp ist mit dem Trinken. Oder halt, der Mischkonsum, viele konsumieren ja zwischendurch auch noch Drogen oder was ich sehe, was hier gerade in den Seitenstraßen los ist, dieses neue Lachgas, wo die Jugendlichen total drauf abgehen und das ist echt gefährlich, das Zeug. Mhm. Ist super gefährlich, jetzt hat man ja wenigstens schon eine Einschränkung gemacht, dass erst ab 18 verkauft werden darf. Aber auch selbst ein 22-Jähriger, ein 24-Jähriger, der das Zeug konsumiert, ist danach gar keine Birne. Also, das passt halt nicht. Also, da sind die Leute halt unvorsichtig. Ja, ein Rausch ist schön, wenn man Bock auf einen Rausch hat, ist es völlig okay. Aber wenn man nicht weiß, wie man mit Rausch umgeht, dann ist es schlecht. Und dadurch eskalieren viele Sachen.
Aber hat sich das mit dem Lachgas durch das Verbot verändert?
Nee.
Ich meine,
also das Lachgas, ja, es gibt mehrere Leute, die dann extrem schlecht drauf sind mit dem Lachgas oder beziehungsweise so drauf sind, dass sie Ärger provozieren. Genauso gut ist das Cannabis-Gesetz, was wir jetzt durchgesetzt haben. Ja? Also grundsätzlich finde ich es gut, dass uns legalisiert hat. Ich finde, wenn du mich fragst, Cannabis nicht so gefährlich wie Alkohol. Ja? Aber man hat ja was versucht damit zu verdrängen, und zwar die Kriminalität. Ja? Die Kriminalität durch Cannabis, durch den Verkauf, durch den illegalen Verkauf. Ich glaube, das haben sie dadurch nicht geschafft. Und das Problem ist, dass Leute immer noch dieses synthetisch angereicherte Cannabis, was aus Holland und was weiß ich woher kommt, konsumieren, was ja heutzutage schon stärker wirkt oder anders wirkt wie das normale Cannabis, was so die Alt-68er konsumiert haben, was sie die dann angeraucht haben, sich entspannt hingesetzt haben, die auch wussten, ich trinke noch ein Bier und dann ist gut, nicht zu viel Alkohol, weil sonst kommt vielleicht ein Brechreiz oder sonstige Sachen. Die heutzutage Jugendlichen, die knallen sich dieses Hardcore-Zeug rein. Wenn sie dann noch die Chance haben, konsumieren sie vielleicht noch in der Nase Koks oder zwei und noch Alkohol drauf und das ist eine brandgefährliche Mischung. Dann haben die sich nicht mehr unter Kontrolle und dann ist es auch egal, ob da ein Polizist oder 10 Türsteher stehen, die fühlen sich wie Bolle und laufen in so eine Leute rein, ne? Ohne Kontrolle. Mhm. Und nehmen wahrscheinlich dann noch eine kaputte Flasche mit und dann ist denen erstmal alles egal.
Aber an dir kommen sie nicht vorbei. In die Tür.
Ja, bis jetzt haben wir Glück gehabt, so ein Potenzial haben wir hier gar nicht vor der Olivia Jones Bar. Ne? Da gibt es ganz andere Läden hier in der großen Freiheit, die viel mehr Ärger mit so einem Klientel haben. Wir haben immer mal ein paar Chaoten, auch gerade Leute, die so ein bisschen über die Stränge schlagen, wenn eine Drag Queen hier vorne steht, ja, also so ein hübscher, ich sag jetzt mal bunter Vogel, ja, und die dann kommen und die aufs Äußerste beleidigen oder einfach sehr abwertend denen gegenüber sind. Das macht man aber
nicht. Was zum Beispiel?
Ja, das wird schon eine schwul, Transe, also alles so blöde Kommentare, die schlucken wir.
Ne? Also da gehst du nicht mal, hin?
Da gehe ich nicht hin. Nee. Also das wäre schon wieder, gerade wenn sie angetrunken sind, da finde ich, da musst du Nerven wie Drahtseile haben, auch unsere Künstlerinnen und Künstler, die wir vor der Tür haben. Ja, also die fordere ich ja auch, da so ein bisschen zurückhaltend zu bleiben. Die Leute sind alkoholisiert oder unter Drogen mitunter. Die wissen mitunter nicht, was sie reden. Das heißt nicht, dass sie es dürfen. Aber ich würde immer mal sagen, schluck einmal mehr, bevor es dafür wirklich... Und nochmal, es lohnt sich nicht, für so einen dummen Spruch sich gerade zu machen und dann dafür eventuell von der Seite eine kaputte Flasche ins Gesicht zu kriegen. Das kannst du auch nicht mehr überschwingen. Den Schaden hast du einfach.
Ja, aber auch nicht leicht, das immer zu schlucken.
Nee, oder? Genau. Aber dann, wenn die Polizei dann da ist, dann auch bitte den Arsch in der Hose haben und sagen, hier die Person beleidigt, dann sollen die sich mit denen ärgern. Ja, oder gucken, was sie mit dem machen. Aber alles andere finde ich immer recht schräg. Zivilcourage hin oder her, wenn die Leute so stark alkoholisiert oder unter Drogen stehen, macht es einfach keinen Sinn. Mhm. Außer ich gehe hin und habe tatsächlich die Intention und sage, weißt du was, für das Ding kriegst du von mir eine richtige Flanke. Da bin ich aber selber nicht besser. Ja. Und ich glaube mir, die Situation habe ich schon sehr oft gehabt, dass ich dachte, der hat meine Reise verdient. So. Aber nochmal, dann kannst du ins Spiegel gucken, dann bist du nicht besser.
Ja. Hast du das auch schon erlebt? Also Türsteher berichten ja, dass sich das auch sehr gewandelt hat mit so Gruppen, die vor der Tür stehen und irgendwelchen Gästen, die dann ohne Ende provozieren, so richtig hardcore provozieren und teilweise die Türsteher schon angehen oder so und diesen Mega-Konflikt eigentlich wollen. Und einer aus der Gruppe, also der Türsteher, schubst dann oder drängt zurück oder so und einer aus der Gruppe filmt das und dann heißt es, ey, der hat mich angepackt, der Türsteher, und dann latschen die mit dem Film zur Wache und erstatten Anzeige.
So direkt, wie du es geschildert hast, tatsächlich nicht. Ich kenne das mit Gruppenprovokation oder dass Gruppen sich gerade machen wollen, weil sie nicht reinkommen aus anderen Läden, nicht von Olivia Jones Bar. Hier ist es eher so, wenn wir Leute fixiert haben auf dem Boden Und dass dann irgendwelche Leute vorbeikommen oder Grüppchen und sagen, was macht ihr mit dem, warum lasst ihr mal los? Und wir machen das ja nicht, weil wir den ärgern wollen, sondern weil der aggressiv war. Und halten ihn auf dem Boden fest, fixieren ihn mit 3, 4, 5 Leuten mitunter, weil seine Leute mitunter so viel Kraft entwickeln. Das heißt, wir sitzen wirklich auf den drauf und da kommen Passanten. Das ist dann immer schon so, dass du aufpassen musst, dass die dich nicht runterschubsen von denen. Wir sagen, lass die mal hier Menschenrechte hin oder her. Wir haben den festgehalten, weil der wahrscheinlich eine Straftat gemacht hat. Also nicht wahrscheinlich, weil wir es ja gesehen haben, wenn der jemand angegangen ist oder irgendwie mit einer Flasche geworfen hat oder. Dann halten wir den fest und bringen das zur Anzeige so und warten, bis die Polizei kommt. Aber dann wirst du auch angesprochen. Oder Leute stehen und filmen dich. Ja? Oder lässt sie nicht rein oder sie stehen und filmen dich. So ist, das gibt's oft. So. Andere Situation, das war aber hier tatsächlich nicht auf dem Kiez, das war ein anderer Laden. Da gab es tatsächlich so eine Gang, 13, 14 Leute wollten rein. Wir standen, ich weiß nicht, ob du das alte Madhouse noch kennst, standen oben an der Tür und dann wollten die rein. Da habe ich gesagt, Jungs, kann ich euch weiterhelfen? Und wie gesagt, wir waren zu dritt. Und die gucken mich an. Ich sage jetzt mal, der Redelsführer von denen nimmt so die Hand auf dieses Absperrgitter und sagt, Digga, wir wollen hier rein. Ich sage, das habe ich mir gedacht. Ich sage, das wird aber nichts. So mit 13, ihr seid 13 Jungs. Wenn ihr euch reinlasst, dann hau die Hälfte der Gäste ab. Ihr seht aus wie die Mafia. Was, wir sehen aus wie die Mafia? Ich guckt euch doch mal an, sag ich nur Kerl, ich sag, bin gern bereit, wenn ihr mit Frauen kommt, dann können wir drüber sprechen. Zwar auch nur eine Riesengruppe, aber dann eher so, dann weiß ich, ihr habt Mädels dabei, dann feiert ihr mit euren Frauen, aber so, 13 Leute da unten, ein Riesenhaufen, hau mir die Gäste ab. Digga, wenn ich nicht reinkomme, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf.
Du darfst alles sagen.
Ich sag dazu mir, ich fick deinen Arsch. Dann guck ich ihn an, das habe ich jetzt nicht verstanden. Er sagt, ich fick deinen Arsch. Ich sag, du fickst meinen Arsch? Ja, ich fick deinen Arsch. Und dann habe ich gesagt, wenn du meinen Arsch fickst, dann bist du ja schwul. Und er fing an, was, ich bin schwul. Und seine ganzen Kollegen, die anderen 12 Leute, haben angefangen, ihn auszulachen und haben gesagt, ey, Digga, geiler Türsteher, Ghetto-Faust, und sind abgehauen mit dem. Ich habe da gestanden und kannst mir glauben, mir war nicht wohl in dieser Situation. Meine anderen 2 Türkollegen haben gesagt, Diggi, mach das bitte nie wieder. So, weil es echt provokant war, aber da habe ich gelacht, das war dann ganz gut. So.
Ja, oder hattest du Glück?
Ja, aber ich glaube wirklich, hab früher mit meinem Übergewicht viel aus dem Milieu gekannt tatsächlich, gerade auch in den Läden, in denen ich gearbeitet habe. Und ich habe immer gutes Feedback bekommen, weil ich halt so lustig bin. Ich war halt immer schon diplomatisch.
Ja? Nein, bist du ja schwul.
Nur, ist eine Frage, ich frage mich ja nur, wenn ihr mir das anbietet. Und
bin ich diplomatisch? Okay. So. Aber das hätte ja eine brenzlige Situation werden können.
Ja, aber
hattest du mal eine? Na richtig, also ja, klar, du hast gerade schon von der einen berichtet.
Glaube ich, aber ganz oft, und ich habe damals, also früher tatsächlich viel gearbeitet, dass ich tatsächlich nachts gearbeitet habe, morgens dann meinen normalen Job gemacht habe. Das heißt, ich war mitunter auch mal gut geredet und habe Träume gehabt im Endeffekt so und stehe an der Tür und es kommt eine Situation, auf einmal ist das wie so ein Blitzlicht. Ich denke, diese Situation kennst du, die hast du schon mal geträumt und die ist nicht gut ausgegangen. Und das ist irre gewesen. Ich habe wirklich da gestanden und habe gedacht, angespannt hoch 10, das geht gleich richtig los. Und mir fehlte dann immer halt das Ende. Wie ist das denn tatsächlich zu Ende gegangen? Weißt du, es war irgendwas und du hast es im Kopf. Das ist immer gut ausgegangen, aber mir ging es dann wirklich nicht gut immer bei der Sache. Also so diese Déjà-vus, ne?
Mhm.
Ja, relativ oft tatsächlich auch wenn du dich mit Leuten wirklich ein bisschen verbal angegangen bist, irgendwie Nase an Nase standest. Oder sie tatsächlich handgreiflich werden und man sich dann wehren muss, ne? So, und du da nicht weißt, wie geht die Situation aus.
Also, du hast ja schon gesagt, du hast früher auch mal zugeschlagen.
Ja.
Oh, jetzt kommt hier, glaube ich, eine Truppe hoch.
Ja, genau. Hier in unserem Studio gehen noch unsere Räume der Olivia Jones Bar weiter. Wir haben dann noch eine Sechspoppenstube.
Ja, wir sitzen ja über der Olivia Jones Bar in eurem kleinen, sehr kleinen, muckeligen Studio. Und jetzt latscht hier die schmale Treppe eine Tour hoch. Wir hoffen, alle bleiben unverletzt. Das ist nicht so einfach, hier hochzukommen.
Das stimmt.
Also du hast gesagt, du hast auch mal eine Hamburger Zuwendung, wie man sagt, verteilt.
Richtig, genau. So eine ordentliche Hamburger Zuwendung tatsächlich. Das war tatsächlich auch hier in der Großen Freiheit eine Situation vor der damaligen Betty Ford Klinik in der Großen Freiheit Nummer 6, wo sich jetzt das Halo befindet. Da wollte ein Gast rein, das war eine Studentenparty, donnerstags immer der Study Club, von der Uniszene damals immer noch organisiert. Und kam ein Typ mit seiner Frau und relativ groß, schlank, rotzevoll, mit einer Rose in der Hand, wollte rein, haben wir nicht reingelassen. Hab mit mir diskutiert, hab gesagt, das wird nichts so. Und dann ist er auch erst ein kurzes Stück weggegangen. hat mich bepöbelt und hat gesagt, er bringt mich um. Und dann meinte ich zu ihm, ja, vielleicht auf der Playstation, aber nicht hier. Sag ich so, lo, geh man jetzt. Hat mich da mit zwei, drei anderen Leuten aus dem Milieu unterhalten. Und auf einmal, 5, 6, 7 Minuten später, sprang dieser Typ vor mich von der Seite und spuckte mir in den offenen Mund.
Ach.
Genau, so habe ich mich auch gefühlt. Daraufhin bin ich hinterher und habe den dann vor dem Dollhaus gepackt. So, dann hat er, war relativ groß, ne? Der war fast 2 Meter hoch. Und ich mit meiner 1,75, ich bin ja eher so Modell Hobbit, hat ihm auch den Trommelfeuer auf den Kopf immer raufgehauen. Und irgendwann habe ich so einmal die gerade durchgestreckt und habe ihn direkt getroffen. Der ist direkt umgefallen. Ist dann mit dem Kopf auf den Boden geschlagen, dass er eine Platzwunde am Kopf hatte. Blieb liegen. Überall Passanten. So, dann bist du natürlich erstmal der Böse, der einmal zuschlägt, wenn der andere umfällt. Ne? So, und es waren sofort Leute da. Und ich bin weggegangen und habe mir erstmal den Mund ausgewaschen. Dann habe ich auch gesagt, so, ich mache jetzt erstmal eine Pause, bin erstmal weggegangen. Zu dem Zeitpunkt war dann die ganze große Freiheit voll. Ich glaube, 13 Polizeiwagen oder so. Ja, ich weiß nicht warum, aber auf jeden Fall 13 Stück. Dann haben sie ihn aber mitgenommen, weil der so aggressiv wurde, dass er da gepöbelt hat. Die Leute vom Notarzt angegangen sind. Wie ich dann wieder da war, war es relativ ruhig. Und ein halbes Jahr später steht genau diese Person, wie ich mit der Polizei gerade vorne am Diskutieren bin, weil wir einen gefälschten Ausweis hatten, steht diese geschädigte Person von mir wieder da vorne und hat mich angezeigt. Ein halbes Jahr später, genau.
Hat er dich angezeigt?
Hat mich angezeigt.
Ach hey.
Das ging dann noch.
Ist ihm dann eingefallen, oder wie?
Nee, er hat mich, glaube ich, wiedergesehen und hat dann gesagt, hier, das ist der, der mich damals geschlagen hat. Und hat mich viel Geld mit dem Anwalt gekostet. Bin da gut rausgekommen. Also ich kann auch sagen, ich bin nicht vorbestraft. Und
also du standst vor Gericht?
Ich stand sehr oft damals. Sehr oft damals tatsächlich. Und ich kann nur sagen, ich war so ehrlich, dass ich dem Richter gesagt habe, warum ich zugeschlagen habe, dass er angefangen hat. Und ich konnte mich gut reflektieren, so er anscheinend nicht, und hat mich die ganze Zeit auch im Gerichtssaal noch bepöbelt tatsächlich. Und da sagte der Richter nur, hier, der Herr Schmidt hat dir gerade so an. Das Ding ist auch, wir hießen beide Schmidt tatsächlich. Also,
ach hey. Der,
genau. Und
ist ja nicht so.
Das Gericht
so
hat damals, glaube ich, schon einen Fehler gemacht, dass sie seine Akte zu meinem Anwalt geschickt haben. Das war schon der erste Verfahrensfehler im Gericht. Dann aber mein Anwalt immer sagte, schön ruhig bleiben, Dennis, so, und dann habe ich da meine Geschichte erzählt. Der Richter sagte dann später, wissen Sie, der Herr Dennis Schmidt hat so eine Aussage, mit der er sich so belastend tut, aber Ihre Aussage deckt sich überhaupt nicht mit dem, was Zeugen erzählt haben, und somit ist das Verfahren eingestellt worden. Und ich habe sogar geschafft, oder mein Anwalt hat geschafft, dass ich sogar mein Geld, was ich für den Anwalt bezahlt habe, vom Gericht wiederbekommen habe. Also das war echt eine gute Nummer.
Also bist du mit null rausgegangen?
Tatsächlich, plus minus null.
Ja.
Ansonsten waren wir so, das waren auch D-Mark-Zeiten, so knapp 1000 D-Mark.
Mhm.
Dafür, dass er sich die Kartei angeguckt hat, beziehungsweise die Akte, und zum Verfahren gekommen ist.
Ah. Und wie oft standst du vor Gericht damals?
Ich kann es dir nicht genau sagen, aber ich sag mal so, einmal im Quartal war ich entweder irgendwo auf der Wache oder vor Gericht. Und sei es nur als Zeugenaussage. Das war echt viel. Dass ich auch meinem Arbeitgeber mal irgendwie erklären musste, ich bin vorgeladen, ich muss da zum Gericht. Und warum? Oh, Zeugenpflicht.
Aber da kam nie was nach?
Nee, ich bin tatsächlich nie wirklich belangt worden, beziehungsweise so, dass ich eine Vorstrafe habe. Ich musste einmal tatsächlich auch, das war auch vor der BDV-Klinik, hatten wir Stress mit einer Gruppe Jurastudenten, das waren 10, wir waren zu dritt. So, gab da ordentlich auf die Mütze, und der Hauptgeschädigte hätte behauptet, ich wäre es gewesen. Seine ganzen Zeugen, also seine Freunde, haben gesagt, ich war es nicht, nur er. Daraufhin musste ich damals zum Polizeipräsidium nach Alzerdorf. Da gab es die Soko-Türsteher, weiß ich noch, der Herr Servas und Herr Grünwald. Bei dem Kollegen Grünwald war ich, und der sagte, Mensch, Dennis, hier, du bist ja der Beschuldigte und wir brauchen mal ein Foto von dir. Ich habe zwar eins im Internet gesehen, aber komm mal runter, da hat er mir schöne Geschichte erzählt. Ich bin runter und wurde erkennungsdienstlich behandelt, tatsächlich so richtig mit auf dem Stuhl sitzen, elektrisch drehen und in der Zelle sitzen und warten. War ganz schön unangenehm.
Da fühlt man sich schon wie so ein Vorbestrafter auf jeden Fall.
Ja, das war schon recht komisch, vor allem dieses Sitzen in der Zelle, ne? Also ich bin ja freiwillig hingekommen und hier von mir Schuhe aus. Und ich sage, warum? Ich sage, nicht, dass sie sich strangulieren. Ich sage, ich komme hier freiwillig, warum soll ich mich strangulieren, sage ich, ne? Ja, trotzdem, hier Schlüsselband, Dings, hier alles ausziehen, vorne vor die Zellentür legen. Ey, dann komme ich in die Zelle rein, nehme 3 Meter hoch das Ding und überhaupt keine Möglichkeit. Wo soll ich mich hier strangulieren? Man darf nichts mehr reinnehmen, aber die ganzen Wände sind vollgeschmiert mit Stiften. Ne? Da frage ich mich auch, wie funktioniert das? Wie geht das? Aber ja, war eine blöde Situation. Aber
hat mir auch gezeigt. Hatten Sie eine Akte von dir?
Hab mir auch gezeigt, dass ich tatsächlich nicht irgendwie im Knast halten möchte. Ne? Hat mit mir auch was gemacht, tatsächlich. So, ne? Also auch überlegen, so, wenn ich früher überlegt, dass ich viel mit dem Milieu zu tun hatte, auch da dann teilweise, ne, wie ich dann bei dem LKA war, wir haben gesagt, der Mensch Dennis, dich können wir überhaupt nicht einordnen. Ich habe früher für Jugend, also kirchliche Jugendarbeit gemacht. Ich habe im Modell als Wirtschafter gearbeitet. Ich bin ehrenamtlicher Richter gewesen hier in Hamburg-Mitte für den Bauausschuss. Das, du wirst vorgeladen, das ist ja so.
Also ehrenamtlicher Richter?
Im Bauausschuss, ja. Dadurch, dass ich ja seit mittlerweile über 20 Jahren Betriebsratsarbeit mache, wirst du von den Gewerkschaften vorgeschlagen.
Ja, das musst du mir gleich nochmal erzählen, was du so beruflich, das ist und, ja nicht dein Hauptjob hier, Türsteher.
Genau. Wirst du vorgeschlagen und ich fand, das war eine tolle Sache. Das hat mir super viel Spaß gemacht, so als ehrenamtlicher Richter da mitzuwirken. Aber wenn du vorbestraft bist, darfst du das nicht mehr machen. Ich habe da unheimlich viel Spaß dran gehabt, das war total lustig. War und nett, also nicht lustig, es hat Spaß gemacht, solche Sachen. Es ging um Bauausschüsse, Baugeschichten. Dadurch, aus dem Handwerk kommen, hatte ich da sehr hohes Interesse dran. Genau, und dann haben sie mir erzählt, was ich alles gemacht habe beim LKA. Ne? Also die haben mich komplett durchleuchtet, die wussten alles, mit welchen Leuten ich zu tun habe. Da habe ich erstmal geschluckt.
Das gedacht, LKA hat dich beobachtet?
Gehe ich von aus. Also die haben nicht gesagt, wir sind denen hergelaufen, aber die konnten mir schon sagen, mit welchen Leuten ich zu tun habe und was ich für Aktivitäten mache. Und dann denke ich mir, gut, irgendwas werden sie beobachtet haben. Ich habe aber nie irgendwie eine Hausdurchsuchung gehabt oder sonstige Sachen, dass mich irgendeiner abgefangen hat. Aber es war schon komisch, wie er mir erzählen konnte, was ich alles mache, dass er alles wusste über mich.
Ja, dein bester Freund, dein ständiger Begleiter. Ja, ehrlich. Wusstest du halt nur nicht. Ja, du warst ja nicht nur Türsteher, du warst ja auch eine Zeit lang im Bordell als Wirtschafter, ne?
Tatsächlich, ja, keine lange Zeit, aber mal so eine kurze Erfahrung, gerade hier auch auf der Reeperbahn im Pascha damals. Haben die Kölner ja 1998 das Pascha Hamburg hingebaut, wo jetzt das im alten Eros Center im Endeffekt hier. Und da habe ich, damit ich hier kein Türarrangement hatte, habe ich dann für das Pascha mitgearbeitet, am Ende überwiegend auch nur an den Wochenenden und bin dann auch oft da gewesen halt. Man hat sich da dann halt mit aufgehalten, so. Ja.
Als Wirtschafter, aber Zuhälter warst du nie?
Nee. Ich habe es mal versucht tatsächlich, der Sicherheitschef, später auch Betreiber von dem Pascha Hamburg, der hat in Stade noch ein Laden gehabt, ein Etablissement, wo ich es tatsächlich versucht habe, mit einer anzubändeln, wo er sagte, Mensch, bleib dran, der Dennis, das ist was. Und ich habe gemerkt, ich kann es nicht. Ich lade die gerne ein, damit ich eher der Freier, ne? Ich lade dich zum Essen ein. Dafür habe ich, glaube ich, eine zu hohe soziale Kompetenz, dass ich das hinkriegen würde, dass eine Frau für mich arbeitet. Möchte ich auch gar nicht.
Mhm.
So. Ich habe mit denen gefeiert, ich habe wirklich Hans Dampf in allen Gassen mit denen, ne? Also wirklich hier, also nicht, dass ich Sex mit denen hatte, sondern dass ich wirklich mit denen gefeiert habe, mit Substanzen und hier Halligalli Party, 3 Tage im Puff einschließen und sowas und richtig Stimmung machen. Aber ich bin nie Zuhälter gewesen und kann ich auch nicht.
Mit Substanzen?
Ja, ich habe natürlich auch eine Geschichte. Wenn du so viel hier im Milieu rumhängst, dann kommst du natürlich auch mal an bestimmte Substanzen rein, die nicht legal sind, ne? Also, wird dir was angeboten und ich habe es mir wirklich lange Zeit angeschaut und habe gedacht, jetzt bist du auch mal dran, musst du auch mal probieren. Also irgendwie musst du auch mal dazugehören und habe mir, glaube ich, nach 3, 4, fast 5 Jahren, wo Leute um mich herum Kokain konsumiert haben, das einfach mal mit ausprobiert. Ne? Und hatte sogar Spaß daran. Also hört sich jetzt blöd an, aber ich habe nie was Negatives erlebt auf Substanzen, muss dazu aber auch sagen, ich habe es nie konsumiert, wenn ich schlecht drauf war. Sondern immer nur, wenn ich wirklich gut drauf war, wenn ich Spaß hatte, wenn das dann passte. Habe auch nie eine Abhängigkeit entwickelt. Also ich habe, also Ärzte würden, glaube ich, sagen, ich habe gesundheitsschädlichen Missbrauch betrieben. Ja, aber ich habe keine Abhängigkeit entwickelt dadurch. Und,
also Koks?
Koks, genau. Ja, Koks, Amphetamine tatsächlich auch. Auch mal Speed und Ekelzeug oder auch mal ein bisschen MDMA. Also sowas wie Ecstasy. Ja. Kiffen war nicht ganz so meins. Habe ich auch mal eine Zeit lang so zwischendurch. Aber glaube ich, ich habe versucht, was zu verkaufen damals, also tatsächlich auch was besorgt und gestreckt und verkauft und hin und her. Aber das ist, wie gesagt,
also doch kriminell hier.
Ja, ich habe nicht gesagt, dass ich nicht meine Vorstrafe verdient hätte. Ich glaube schon, hätte ich es früher gehabt, hätte ich mal einen Dämpfer gekriegt. Ja, mein Vorteil war, dass ich habe ja mal ein massives Übergewicht gehabt und es gab tatsächlich eine Frau, die mich zu dem Zeitpunkt wohl auch so geliebt hat, dass sie gesagt hat, Mensch, mit dir will ich mehr. Mit der habe ich dann 2008 geheiratet. War ich war massiv übergewichtig so und sie hatte einen großen, oder wir hatten auch Kinderwunsch. Ich war immer noch hoch verschuldet, dass ich sage, ich muss immer noch an der Tür arbeiten. Ich konnte mir ein Kind noch gar nicht vorstellen. Sie aber sagte, Mensch, wir kommen langsam in die Jahre. Ja, da muss man ja auch mal, die zeitliche Uhr tickt. Ich natürlich auch wusste, du, ne, wenn ich konsumiere und dann ein Kind zeugen möchte, ist das, glaube ich, nicht das Beste, was man dem Kind antun kann. Ja? Das heißt also, bevor wir damit überhaupt angefangen aktiv, habe ich 2 Jahre lang nicht mehr konsumiert. Ne? So von heute auf morgen einfach aufgehört, weil das für mich der Treiber war. Und mittlerweile haben wir einen richtig geilen Sohn. Mittlerweile bin ich auch getrennt. So. Aber ich habe einen total tollen Sohn, der 15 ist. Man ein und alles wirklich. Die arme Sau sieht auch aus wie ich. Also das ist vielleicht der Nachteil, den er davon gegriffen hat. Aber
dafür gibt man schon die Drogen dann doch gerne auch.
Ja, ist tatsächlich mein ein und alles, ja.
Ja, schön. Was heißt extremes Übergewicht? Was hattest du?
Naja, ich sitze hier jetzt gerade vor dir und sag mal, ich habe so zwischen 97 und 98 Kilo und das Höchste, was ich damals gewogen habe, das war so gegen Ende 2010, kurz vor meiner Magen-Bypass-OP, habe ich so, das Letzte, was ich wiegen konnte, 179,8 Kilo. Kannst ja auch nicht jede Waage benutzen. Die meisten Wagen gehen ja höchstens bis 150 Kilo, also ist schon schwierig gewesen. Ja, 179,8 war so das Letzte, was ich gewogen habe. Und dann hatte ich das Glück, dass ich November 2010 eine Magen-Bypass-OP bekommen habe hier im UKE in Hamburg. Und innerhalb vom halben Jahr über 80 Kilo runter, habe jetzt das noch mehr abgenommen. Das heißt also, ich bin bei 97 Kilo ungefähr. Und mir geht's total gut.
Ja, Wahnsinn. Und damals, als du dann Drogen aufgegeben hattest und Frau und Kinderwunsch und so, warst du da noch als Wirtschafter auf dem Kiez oder als Türsteher? Nein.
Türsteher, ja. Also Sicherheitsdienst, ich habe dann zwischendurch mal ein bisschen im Volksdorf in so einer Koralle, hieß das damals, direkt am Bahnhof Volksdorf ein bisschen was gearbeitet. So, da hatte ich tatsächlich mal so ein Vierteljahr Pause hier vom Kiez. Und dann kriegte ich einen Anruf von einem guten Kollegen, der sagte, Mensch Dennis, an der Olivia Jones Bar suchen sie einen Türsteher, so einen lustigen Kauz. Und da bist du mir gleich eingefallen, kannst auch mit den Leuten quatschen. Und dann habe ich mich hier vorgestellt, hat Olivia mich erst angeguckt und gesagt, du bist ja auch schon eine ganz schöne Wuchtbrumme, ne? Also nett, lustig so. Ich sage, ich bin aber kurz vor der Magen-Bypass-OP. Und so sagt sie, dann lassen wir das mal ausprobieren. Und dann haben sie mich im Kursland hier genommen. Und seitdem bin ich hier. Also tatsächlich seit 2010.
Lange Zeit.
Ja.
Wir haben ja ein Vorgespräch gehabt.
Haben wir?
Ein kurzes Vorgespräch hatten wir. Stimmt. Und da hast du mir von einem sehr zweifelhaften Job, den du mal auf dem Kiez gemacht hast, berichtet. Also hast du es nur kurz angerissen, so inkassomäßig.
Ja, das war ganz kurz. Das kam tatsächlich über die Kontakte, auch über das den Betreiber damals von Pascha, der im Stadion noch ein Etablissement hatte. Und da gab es 2, 3 Aufträge inkassomäßig, wo wir uns... Oder wo er sich mit einer Kiezgröße mit Thomas Born damals zusammen, haben sie uns mitgenommen, dahin englische Planke, weiß ich noch, da Michel. Und da haben wir uns mit 2 Bankern getroffen, da ging es um eine große Summe Geld. Und wir haben erst im Auto gewartet und dann bin ich aus dem Auto raus, weil mir es zu lange gedauert hat und da so ein bisschen den Psycho gespielt. Und
den Psycho?
Ja, ich habe gesagt, brech dir die Hände, ne, wenn wir jetzt nicht gleich wegkommen. Die Finger, habe die Finger in die Hand genommen, dann haben die Thomas Born und der... Mein Kollege hat mich dann zur Seite gepfiffen, so, dann bin ich wieder ins Auto zurück, immer nur böse geguckt und dann sind die raus, dann habe ich meinen Anteil gekriegt, weil sie ihr Geld gekriegt haben. Das hat ja halt gut geklappt, Dennis, so.
Machen wir wieder.
Genau, gab da nochmal eine Situation, das war aber irgendwo auf dem Land, da ging es schon eine andere Geschichte, ja.
Hast du wieder gesagt, brech dir die Hände?
Nö, da habe ich eigentlich nichts gemacht, da war ich nur mit bei, da hast du dann nur beigestanden, so. Und das waren aber nur 2, 3 Sachen, so genau. Thomas Born lebt ja mittlerweile auch nicht mehr, der arme Kerl ist ja auch, ich glaube, im Herzinfarkt verstorben, aber ja, denen sind solche Sachen dann auch mal mit reingekommen, dass man dann sowas mitgemacht hat.
Das ist aber schon zweifelhaft.
Aber sicher, aber sowas von. Und nochmal, ich behaupte immer noch, ich hätte meine Anzeige verdient. Ja, das meine ich wirklich ehrlich und das ist, glaube ich, selbstreflektierend zu sagen, ich habe viel gelernt dadurch, wirklich, durch die ganzen Scheiße, die ich gemacht habe. Ich glaube, das ist ein geiler Einblick, den ich gekriegt habe in viele Szenen, in viele Sachen, wie so was läuft. Deshalb kann ich vielleicht auch bei vielen Sachen über mitreden. Ich habe nicht alles zu 100% immer mitgemacht, aber ich weiß vieles, wie was läuft. Und ich weiß auch, wo ich meine Finger jetzt von weglasse, ne? Und wo ich mir nicht reindrücke und sage, hier muss ich unbedingt mitspielen. Da sage ich mir, nee, da macht ihr mal euer Ding, ich mache mein Ding. Tschüss.
Ja, wenn man dich so hört, dann könnte man auch den Eindruck von einem richtig harten Kerl kriegen, dem dem ist ja eigentlich aber nicht so. Du hast das vorhin schon kurz gesagt, dass du dich auch schon als Jugendlicher engagiert hast in der Kirche.
Tatsächlich, ja. Ich komme ja aus dem Luftkurort Hamburg-Billstedt. da ist die Kreuzkirche Schiffbeck, das ist so mein Anlaufpunkt gewesen als Jugendlicher, beziehungsweise im Sommer. Ich habe mit 11 oder 12 Jahren das Kanufahren für mich entdeckt, also das Paddeln. Hab Kanu-Polo gespielt, tatsächlich Kleinfeld, Großfeld, Wildwasserfahren, Wanderfahrten. Also meine Eltern haben immer gesagt, im Sommer haben wir dich nicht gesehen. Wenn du am Wochenende von der Schule gekommen bist, kurz einkaufen und dann bin ich mit dem Kanuverein unterwegs gewesen. Für mich total krasses Ding gewesen, immer unterwegs zu sein, also viel Wanderfahrten gemacht. Hab viel entdeckt dadurch, ne, und viel gesehen auch, und du musstest viel selbstständig sein, ne? Du musstest für dich kochen. Entweder haben wir gesagt, wir haben in der Gemeinschaft gekocht, oder du hast halt für dich das Wochenende eingekauft mit deinen Eltern. Hast das mitgenommen und hast dich dann das Wochenende über im Zelt selber versorgt. Ne? War schon ein tolles Erlebnis. Da bin ich dann Jugenddelegierter gewesen. Genau. Und im Winter habe ich mich dann halt in die Kreuzkirche verschlagen lassen. Da gab es früher mal donnerstags immer so die sogenannte KD, die Kirchendisco.
Oh, ja, cool, die KD.
Wo wir dann als Jugendliche mal rein durften. Und ja, und die hatten dann halt in der Woche über abends einen offenen Betrieb, so, wo ich dann drin war und vier Jugendfreizeiten mitgemacht habe. Und das hat sich so mit der Zeit gegeben, dass ich dann noch da engagiert war. Bin ich getauft, also tatsächlich. Und habe dann da irgendwann mal gefragt, ich sag, sag mal, wie sieht das aus? Wann fahren wir mal wieder irgendwo hin, Dänemark oder so, mit der Kirche? Und ich bin dann mal als Betreuer mitgefahren mit der Gemeinde. Und dann sagte mir der Jugendarbeiter da, du, Dennis, bei uns im Moment nicht geplant, aber es gibt gerade ein Projekt vom Kirchenkreis Stormann, das nennt sich Konfirmandencamp. Das ist so die Stormanner Ecke gewesen, das heißt gegen Volksdorf, Berne, Sasel, wie heißt es denn noch, der Bergstedt und dann hoch bis Barg der Heide, so, ne? Die ganzen Ecken, das waren so die Kirchen, die dann dieses Konfi-Camp gemacht haben. Das heißt, die Kinder sind dann 10 bis 11 Tage mit uns auf ein Camp gefahren und haben dann da den Konfirmandenunterricht, den sie sonst das ganze Jahr gehabt hätten, durchgezogen an den 10 Tagen. Und ich war dann für das Freizeitteam zuständig, wo wir dann Aktivitäten geplant haben. Und das habe ich 15 Jahre lang gemacht.
Krass.
Ja, und es ist für mich tatsächlich immer, für mich war das immer so, hier vom Kiez weg, diese Wochen. Und ich musste meinem Arbeitgeber da auch sagen, ich habe da sogar Bildungsurlaub mit und dafür gekriegt, dass ich nicht meinen ganzen Jahresurlaub dafür verbraten musste. Also ich habe dann teilweise 10 Tage, also in verschiedenen Jahren 10 Tage Bildungsurlaub gekriegt, dass ich länger bleiben konnte. Und das Längste, was ich mal gemacht habe, das war auf Fehmarn tatsächlich, dass ich 6 Wochen das Konfi-Camp mitbegleitet habe. Also 3 Camps tatsächlich durchgehend mitbegleitet habe. Total irre. Ich habe dann auch Andachten mitgemacht, also mit geplant und mit durchgeführt.
Als Nichtgläubiger.
Was heißt Nichtgläubig? Ich glaube, der Jugendpfarrer da immer, Kai Süchting, leider auch schon verstorben. Also wirklich ein geiler Mensch. Den hättest du, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, wenn du den gesehen hast, also ein Ochse, der hat immer Unterarme gehabt wie eine Kuh, Beine. Also wirklich sah aus wie so ein kanadischer Waldhacker, auch mit so einem Bart. Total tiefe, ruhige Stimme. Das ist der Jugendpastor gewesen vom Kirchenkreis Stormann. Also so ein geiler Typ und das hat so einen Spaß gemacht mit dem. Die Ruhe selbst. Und ich habe versucht, so zu sein wie der, ne? Also. Das habe ich nicht hingekriegt, dafür bin ich viel zu hyperaktiv, aber der war echt klasse, mit einer Ruhe weg und der hat das alles so klasse gemacht, dass ich so einen Spaß dran hatte, mal wieder mitzufahren. Und die Jugendlichen waren gut. Ich habe immer ein geiles Feedback gekriegt von denen. Ja, ich habe sogar auch mal Tränchen verdrückt da tatsächlich. Ne? Es gab eine Situation, da waren wir in Dänemark in Hvidesande an dem großen Naturcampingplatz. Das zeigt das vielleicht, dass ich doch ein weicher Kerl bin. denke ich so rum, dass am vorletzten Abend war das so, dass eine Handvoll Jugendlicher gesehen wurden, wie sie in dem Campingplatzladen geklaut haben, so mutprobentechnisch Kaugummis. Und der Campingplatzbesitzer von diesem Naturcampingplatz ist ein Choleriker gewesen, hoch 10. Aus meiner Sicht konnte er überhaupt nicht mit Jugendlichen umgehen. Und der hat darauf bestanden, dass diese 10 Jugendlichen, die sich dann freiwillig gemeldet haben, gesagt, wir waren dabei, aber es waren noch mehr dabei eigentlich, aber diese 10, die sich freiwillig gemeldet haben, oder 11, sollten an diesem Tag noch vom Wiedesande den Campingplatz verlassen, sonst wäre das ganze Camp da abgebrochen worden. Das heißt, man musste, und für mich sind die Lappalie, ne? Also die haben, glaube ich, Stress genug gehabt, dadurch, dass sie sich freiwillig gemeldet haben und eine Standpauke gekriegt haben, mussten sie von ihren Eltern abgeholt werden. Und ich bin dann in das Zelt rein, wo die dann saßen. Es gab dann so eine Art Kommission mit den zuständigen Pastoren aus der Gemeinde, die dazu gehörten, und noch die Jugendbeauftragten da, und haben uns hingesetzt. Und es blieb halt nichts anderes übrig, wie die nach Hause zu schicken. Ich bin da nochmal rein zu denen. Die gucken mich alle an, gucken, waren sehr verschämt alle. Gucken mich an und sagten, ja, Dennis, du bist sauer auf uns, ne? Und dann habe ich gesagt, kein Stück. Ich finde es klasse, dass ihr euch gemeldet habt, gesagt, dass ihr es gemacht habt, dass ihr euch hinstellt und sagt, wir waren's. Ich finde es schade, dass das nicht alle waren, weil ihr steht jetzt hier gerade, kriegt den Ärger ab für die, die eigentlich mit dabei waren und euch irgendwie vorgeschickt haben, so. Ich ziehe den Hut vor euch, dass ihr den Arsch in der Hose habt, euch hier freiwillig zu melden und zu sagen, wir haben es gemacht, wir waren das. Dass ihr zu euren Fehlern steht. Da haben die mich, halt kriegt schon die Gänsehaut. Da haben sie mich alle in den Arm genommen und gesagt, was für ein geiler Typ ich bin. Und dann bin ich raus und habe echt geheult. Ich fand es unfair. Komm schon wieder gerade rein. Und da kommt dieser Kai Süchtling von der Seite, hat das mitgekriegt und in seinem ruhigen Ton sagte, na Kollege, kommst du gerade an deine Grenzen? Und ich sag, jo, ich komm gerade an meine Grenzen.
Ja, schön.
Das war ein geiles Erlebnis, ne? So, ja. Von sowas zehr ich dann halt auch, ne? Und,
also eigentlich bist du ein ganz Weicher.
Ja. Und ich stehe für Gerechtigkeit. Ich stehe für Gerechtigkeit. Ich habe einen hohen Gerechtigkeitssinn, den ich versuche immer irgendwo durchzudrücken. So, wenn ich meine, dass Leute da falsch behandelt werden, dann kann ich mich wirklich bis aufs letzte Hemd gerade machen für den. Der muss mich aber überzeugen.
Du machst dich ja auch im Job gerade oder hast dich auch lange gerade gemacht, weil also Türsteher ist dein Nebenjob.
Richtig.
Du bist im wahren Leben, wollte ich gerade sagen, an erster Stelle. Also im wahren Leben bist du ja nicht Türsteher.
Das stimmt. Ich habe tatsächlich mal nochmal einen Beruf gelernt. Ich bin eigentlich gelernter Rohrleitungsbauer, also Tiefbauer. Habe hier in einem großen Hamburger Wasserversorgungsunternehmen gelernt.
Du kannst das ruhig benennen.
Damals die Hamburger Wasserwerke, also ist ja juristisch immer noch so, Hamburger Wasserwerke, und mittlerweile ist das der Gleichordnungskonzern Hamburg Wasser, in dem ich immer noch tätig bin tatsächlich. Ich habe da lange Zeit im Handwerk gearbeitet, erst im Rohrnetz, dann im Grundwassermessdienst, dann habe ich seit 2009 die betriebliche Sucht- und Sozialarbeit gemacht, habe mich also auch dementsprechend fortgebildet als Mitarbeiter da, beziehungsweise ich bin relativ schnell mit Beginn der Ausbildung in die Jugend- und Auszubildendenvertretung gewählt worden. Das habe ich, glaube ich, knapp 6 Jahre lang gemacht. Dann durfte ich das laut Betriebsverfassungsgesetz nicht mehr. Habe dann gedacht, wenn du das kannst, dann kannst du auch Betriebsrat. Nie ist ja sehr eng gewesen. Habe mich dann aufstellen lassen, 2002 zum Betriebsrat. Bin erst als Ersatzmitglied reingerutscht und nach 2 Jahren dann als ordentliches Mitglied hinterhergerutscht. Und seit 2006 tatsächlich alle 4 Jahre immer wieder kontinuierlich in den Betriebsrat der Hamburger Wasserwerke gewählt worden. Aktuell immer noch, mittlerweile aber seit letztes Jahr Oktober tatsächlich der Betriebsratsvorsitzende der Hamburger Wasserwerke. Durch eine Situation, die ich hier nicht erklären möchte, ist es tatsächlich dazu gekommen, dass der damalige Vorsitzende zurückgetreten ist. Und dann irgendeiner den Kopf hinhalten musste, und da mir das Amt des Betriebsrats sehr wichtig ist und ich keine großartige Neuwahl haben wollte, habe ich gesagt, dann mache ich das, habe dafür meinen Traumjob tatsächlich die Sucht- und Sozialberatung erstmal beiseite gelegt, was ich schon zutiefst bereue. Mir macht der Job als Betriebsratsvorsitzender auch total Spaß, aber ich merke auch, dass das nochmal eine ganz andere Nummer ist. Der Wirkungsbereich ist noch wesentlich größer, macht mir Spaß, ist ein tolles Unternehmen. Ja, aber ich merke, ich muss da auch an mich denken und Resilienz, ne, so ein bisschen auf sich selber achten. Das kommt dazu. Aber ich habe da super viel Spaß dran und wie gesagt, es ist halt auch ein tolles Unternehmen.
Suchtberatung, da wärst du ja wieder beim Thema.
Betriebliche Suchtberatung ist ein niedrigschwelliges Angebot.
Betriebliche Suchtberatung, da kannst du ja aus dem Vollen schöpfen.
Ja, tatsächlich. naja, also mir machen die Leute nichts vor, ne? Es ist ja meistens so, wenn ich als Suchtberater meistens geholt wurde, wenn es um überwiegend Alkohol oder irgendwelche anderen Substanzen ging, werde ich ja erst geholt, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ne?
Also dann gehst du zu Mitarbeitern, die halt Problematiken haben.
Entweder werden die zu mir geschickt, ja, von ihren Führungskräften, oder sie kommen freiwillig oder sagen, Mensch, ich habe da eventuell eine Thematik, oder Dennis, mir ist aufgefallen, ein Kollege hat eine Thematik, so, und dann versuche ich da präventiv mit reinzurutschen, ja, oder die sind schon in den Brunnen gefallen, die Kinder, dann unterstützen wir die. Es gibt eine Suchtvereinbarung in dem Unternehmen und ich habe es so weit getrieben, dass ich sie tatsächlich dann auch wirklich an die Hand nehme. in die Klinik fahre, sie in die Entgiftung bringe, alles weitere mit einleite, ne, dass ich eine externe Suchtberatungsstelle aufrufe, damit ein Sozialbericht erstellt wird, damit diese Person dann eine Entwöhnungstherapie machen können. Bei Alkohol geht diese circa 16 Wochen, ja, wenn man das stationär macht, das mit alles mit organisiert, gemacht, getan.
Das hilft dir ja auch an der Tür, ne? Diese ganzen Fortbildungen und so, alles, was du da so gemacht hast?
Ja, ich habe zum Beispiel, also das Unternehmen hat mir dann damals auch tatsächlich eine Mediatorenausbildung bezahlt, ne? Also bin also auch betrieblicher Mediator, betrieblicher zertifizierter Mediator, was mich dann sagt, du sagst das gerade, für den Job hier an der Tür auch nicht dümmer gemacht hat, ja?
Da braucht es dann keine Hamburger Zuwendung mehr?
Es ist tatsächlich so, es ist irre, also das sind so immer so Ausbildungen, die gehen mehrere Wochen, ja? Bei der Suchtberaterausbildung hat der Dozent das so toll geschafft, in meinem Kopf rumzuwühlen, dass ich nach der ersten Woche Seminar nach Hause gekommen bin, um beim Wochenendeinkaufen mit meiner damaligen Frau wirklich überall in die Einkaufswägen geguckt habe und geguckt habe, was die so einkaufen an Alkoholikern. Es ist irre gewesen. Der hat es wirklich geschafft, in meinem Kopf rumzuwühlen. Dann haben sie mir später tatsächlich auch eine Ausbildung bezahlt zum Mediator. Und ich bin immer wieder gekommen mit dem, was ich erlernt habe, habe mich hier an die Tür gestellt, habe mir dann immer irgendeinen rausgepickt, den ich erst so ein bisschen provoziert habe tatsächlich, so ganz leicht. Und dann versucht mit den Frage- und Antworttechniken, ne, die ich dann da auf dem Seminar gelernt habe, so ein bisschen
was denn zu spielen, zum Beispiel?
Und zu arbeiten. Ne, das Spiegeln der Fragen, das, was ich wahrnehme, ihm wiedergeben, ja. Mit Respekt mit den Leuten reden, all solche Sachen.
Hast du hier so Versuchskaninchen dir rausgesucht?
Ja, das machst du so. Du guckst dann halt, wie sie mit dir sprechen und dann versuchst du es zu spiegeln. Und wenn sie dich dann beleidigen, sagst du, Mensch, hast du eigentlich gemerkt, dass du mich gerade beleidigt hast? Und dann versuchst du das zu erklären, was das mit mir macht und alles. Ne? Also all solche Sachen. Hat auch zur meisten Zeit immer geklappt. Also.
Das ist der Labertürsteher, genießt zu dem. Ja, bei dem anderen kriegst du wenigstens zur Zuwendung, da ist die Sache klar, der redet eine halbe Stunde.
Naja, das ist auch eine Taktik, ne? Gerade wenn du Leute hast, die dich immer wieder penetrant vollquatschen. Und das ist immer das Geile, wenn du zu zweit an der Tür stehst, dann drehst du dich zu dem anderen und sagst du, Mensch, denkst du nochmal dran, wenn wir morgen bei Max Bar sind, musst du nochmal Bauschutt holen oder Bauschutt abgeben oder keine Ahnung, oder Baustoff kaufen. Dann quatschen wir irgendein anderes Thema, dann gucken die Leute an und dann sehen die, hä? Und dann hauen die von alleine ab. Du musst einfach das Thema ändern. Also das
okay.
Klappt auch sehr oft.
Also hast da deine Taktiken.
Ja.
Aber du bist ja auch nicht nur an der Tür und Security-Chef, du läufst auch Touren hier, ne, für Olivia Jones?
Ja, mittlerweile tatsächlich auch. Hätte ich mir niemals vorgestellt. Also seitdem ich hier arbeite, gibt es ja diese Kiez-Touren, die Olivia Jones macht. Es gibt ja mittlerweile eine große Familienstärke von Tour-Guides, die wir haben, zu denen ich jetzt auch gehöre. Und ich freue mich, dass sie mich mit angesprochen haben, dass ich das mitmachen darf. Das macht mir unheimlich viel Spaß. Also das ist so mit so meine Haupttätigkeit hier neben der ganzen Koordination der Touren und alles, der Tür und der Tourbegleiter, laufe ich selber Touren und zeige den Leuten so mein Kiez, was ich hier so die letzten 29, fast 30 Jahre erlebt habe. Ja, versuche denen auch nicht irgendwie großartig irgendwas zu erzählen, was nicht wahr ist, sondern wenn ich was nicht weiß oder auch nicht ganz genug, dann baue ich halt Thesen auf und sag denen das auch, ne? Mhm. Und ansonsten kriegen sie so das volle Fett weg, was ich hier so erlebt habe. Die lustigen Anekdoten, natürlich alles immer ganz nett und witzig verpackt, aber auch die bösen, aber die verpacke ich auch ganz lustig.
Was zeigst du denen so? Gib mal eine Kostprobe.
Was zeige ich denen? Ich zeige denen zum Beispiel den Hamburger Berg. Also das ist ja nun auch ein Pflaster, da habe ich mir sogar schon mal nicht als Türsteher, aber danach irgendwie das Sprunggelenk gebrochen, weil ich da in einen Konflikt reingekommen bin. Das war übrigens das erste Mal, dass ich mir was gebrochen habe und dann auch gleich richtig.
Als Gast oder was?
Ja, ich habe einen von meinen Tourbegleitern oder auch Türsteher über einen anderen Freund, der hat noch jemanden gesucht an der Tür, den habe ich vermittelt und die habe ich dann abends besucht, hatte aber auch schon was getrunken und dann gab es da eine Person, der mit seiner Frau rein wollte, die Türsteher haben ihn nicht reingelassen, der baute sich da auf, relativ junger Kerl und ich bin dann hin mit meiner gutgläubigen Art, ich bin so, Mensch, was drehst du denn so durch, guck mal, so tausend andere Läden hier, dann scheiß darauf, die geh doch einfach woanders hin und die Ansprache hat ihm so gut gefallen, dass er mir dann gleich seine Hand geben wollte und zwar in Form einer Faust ins Gesicht. Ja, und dann ging das los und dann haben wir uns da gerollt auf dem Boden. Ich habe ihn irgendwie so übergeworfen, dass ich so unkontrolliert gefallen bin, dass ich ihn auf mein eigenes Sprunggelenk geschmissen habe und das sofort zertrümmert war. Ging auch nicht mehr mit aufstehen, also der Fuß ist mal gleich wieder weggedreht. Das heißt, ich habe dann da im Liegestuhl gelegen und auf den Rettungswagen gewartet. Der wurde der ist abgehauen, Blut überströmt. Also es waren noch andere Türsteher, die da mitgeholfen haben und ich bin dann in das schöne Krankenhaus St. Georg gekommen, wo sie mich dann auch gleich die Nacht noch über operiert haben und gesagt haben, das sah nicht gut aus. Also das komplette Sprunggelenk war zertrümmert und Der Knochen war wie Scherben, das mag an meiner Magen-Bypass-OP gelegen haben. Zu wenig Vitamine im Körper gehabt, also massiven Vitamin-D-Mangel, so dass die Knochen unten wie Glas waren. Und ja.
Das war deine härteste Verletzung?
Ja. Das andere sind nur seelische, wenn du beleidigt wärst. Oder.
Aber die sitzen auch tief.
Ja, nee, da bin ich, glaube ich. Also nochmal, ich habe massives Übergewicht gehabt, ne? Also, dass dich einer als Fettsack beschimpft, das ist ganz normal. Ne, so. Oder ich habe einen so einen Spezialisten gehabt, das war damals vom Kult, so ein Jugendlicher, der hat mich reingelassen, war 17, 18, der kam grundsätzlich abends vorbei und lachte immer, ne, Fettsack, Fettsack. Und ich wusste, irgendwann kriege ich ihn und irgendwann habe ich ihn auch gehabt und habe für einen Backpfeife gekriegt, so. Aber bestimmt nach 30, 40 Mal hat er sich immer einen Spaß draus gemacht, wenn er besoffen an uns vorbeikommt, und habe ich sich immer totgelacht und irgendwann habe ich ihn gesehen vorher schon, habe mich versteckt und habe ihn dann direkt an der Ecke eine Flanke gehauen.
Und wie hat er dann reagiert? Geheult?
Nö, ist abgehauen, nö, ist so schnell abgehauen, danach kommt auch nichts.
Da liefen die Tränen.
Nee, glaube ich nicht, nein, aber das ist so.
Ist dir das nicht manchmal zu viel irgendwie? An der Tür, Kieztouren und dann dein eigentlicher Job noch bei den Wasserwerken?
Im Moment ja. Dadurch, dass ich also die neue Funktion habe mit dem Betriebsratsvorsitzenden, merke ich, dass es ganz schön viel ist. Aber ich kriege hier Unterstützung hier. Ich habe eine tolle Freundin, die mich unterstützt. Mein Sohn weiß auch, was ich mache, der total Verständnis, wenn ich mal nicht so doll ansprechbar bin für ihn, der immer sofort weiß, wenn ich Hilfe brauche, der mir hilft. Ich habe ein tolles Gremium. Ja, also auch das kommt dazu. Die auch wissen, weil ich gesagt habe, ihr müsst mich werden unterstützen, wenn ich das hier machen soll. Also das brauche ich einfach. Ich bin nicht der, der vom Himmel fällt und alles kann. Und auch hier im Olivia Jones technisch, also kann ich sagen, ist ein geiler Rückhalt. Wenn ich was nicht schaffe, dann rufe ich im Management an, dann klären die das, ne? So, auch während Corona, ne? Also, ihr wisst alle, Corona, wir wurden alle weggesperrt, ne? Keiner durfte mehr was. Bei den Wasserwerken sind wir weiter bezahlt worden, ne? Ich hatte einen Job, ich bin in Vollzeit geblieben. Trotzdem habe ich einen Anruf gekriegt, ne? Die fragt nach, Dennis, geht's dir gut? Wie läuft das bei dir? Wie sieht's finanziell aus? Das haben sie nicht nur bei mir gemacht, das haben sie bei vielen hier aus der Olivia Jones oder sogar bei fast allen. Also, wie habe ich es von mehreren gehört, ja? Ich für mich kann nur sagen, geile Familie hier. Ja, und auch selbst mit meinem Hauptjob, womit die eigentlich nichts zu tun haben, wenn ich sage, im Moment kann ich nicht oder ich habe hier eine Problematik, ich kriege das und das nicht hin, dann übernimmt das jemand anders kurzzeitig. Und das ist eine geile Unterstützung. So. Das passiert hier einfach dadurch, dass wir uns so gut verstehen mit allen. Wir, mal ganz im Ernst, wir haben hier jedes Jahr ein Weihnachtsfest. Ja, eine Weihnachtsfeier, nicht eine Weihnachtsfeier. Wir haben Sommerfest. Wir haben sonstige Aktionen hier, wo wir irgendwas zusammen unternehmen. Also, das holt es dann einfach wieder ein. Ja, oder holt es auf. Also, du, gibt immer mal Tage, wo du denkst, puh, und ich habe auch immer noch Tage, wo ich aufstehe, meine Madame ruft mich an, sagt sie, und hast Lust? Dann sage ich, nicht für 10 Cent. Und die Lust kannst du mir noch ablesen, wenn ich hier kurz vor der Tür stehe und schon die ersten Gäste da unten stehen, denke ich mir, ich habe überhaupt keinen Bock. Dann gehe ich in den Laden, schüttel mich einmal, und dann komme ich raus. Und die ersten zwei Wörter, wenn ich dann schon die Gesichter der Gäste sehe, dann geht es mir automatisch besser. Und die kleben mir dann an den Lippen und das ist für mich die Motivation, das weiterzumachen. Ich kriege so ein geiles Feedback für meine Touren, dass es einfach schön ist. Ne? Vielleicht bin ich auch so ein Typ, vielleicht brauche ich das, dieses Honig ums Maul geschmiere, Dennis, wie geil authentisch bist du denn? Vielleicht brauche ich das. Ne? Vielleicht ist das so das, was ich brauche. Freut sich ja jeder drüber. Und vielleicht ist das die Motivation, immer wieder jedes Wochenende hier mit drei Touren über den Kiez zu rennen, ja? Oder auch irgendwelche Exklusivtouren zu machen.
Also dreimal die Woche rennst du über den Kiez?
Am Wochenende. Am Samstag drei Touren.
Drei Touren samstags.
Jeden Freitag zwei Touren und einmal montags nochmal eine Tour.
Wow.
Und vertretungsweise, wenn nochmal was gebraucht wird oder Exklusivtouren.
Meine Güte. Aber hier den Job aufgeben als Security-Chef und Tourguide ist keine Option.
Derzeit nicht, nö. Derzeit nicht. Und ich glaube, sie hätten schon oft genug Situationen gehabt, wo sie sagen würden, wir müssen uns mal einen anderen suchen. Auch ich habe ja so meine Eskalation an der Tür gehabt, ne? Also so alkoholisch, dass ich mal zwischendurch, wenn du eingeladen wirst von den Gästen, so viel getrunken hast, dass du die Gäste nicht mehr rauslässt, so. Für mich auf eine lustige Art und Weise. Personal hat dann gesagt, oh, Dennis, das ist schon sehr penetrant gewesen, so, dass sie mich dann auch nach Hause geschickt haben oder beziehungsweise in die Bahn gesetzt haben. Auch da hätte man sagen können, du Dennis, das geht gar nicht, aber.
Also du hast gerne mal mitgefeiert.
Ja.
Ja,
doch.
Das. Aber ihr seid euch immer treu geblieben.
Immer treu geblieben. Dann habe ich halt eine Standpauke gekriegt, die sich gewaschen hat. Das hält dann noch eine gute Zeit lang, aber Eskalation gibt es immer. Die hat jeder mal. Wir arbeiten hier auf dem Kiez. Ja. Und jeder, der sagt, dem ist noch nie was entglitten irgendwie, dem, also dem glaube ich das sehr selten.
Also Kiez bleibt in deinem Leben.
Ja. Wie sagt mal Kollege Fabian Zart immer so schön, der Kiez entscheidet, wenn du gehst. Nicht du selber. Der Kiez entscheidet das.
Was für ein schöner Schluss. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Wünsche dir alles Liebe.
Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ja, und ich höre auch da draußen.
Wir bedanken uns für die Unterstützung von kultkieztouren.de, seit 20 Jahren Deutschlands bekanntester Anbieter von St. Pauli-Führungen. Mit einer bunten Vielfalt außergewöhnlicher Guides, von der anerkannten St. Pauli-Historikerin über Promis aus der Olivia-Jones-Familie bis zur engagierten Sexworkerin. Viele der Guides waren auch schon bei uns im Kiezmenschen-Podcast zu Gast. Ein Best-of gibt's auf kultkieztouren.de/kiezmenschen. Wenn ihr Lust habt, schaut doch mal bei Insta nach Kiezmenschen.